Deutschlandfunk Interview.
Seit dem Putsch 2021 gingen die Militärs in Myanmar mit voller Härte gegen Aung San Suu Kyi vor. Ein von der Junta kontrolliertes Gericht verurteilte sie wegen zahlreicher angeblicher Vergehen zu insgesamt mehr als 30 Jahren Haft. Über Monate hinweg protestierten Zehntausende von Menschen gegen den Putsch. Die Junta schlug den Aufstand sehr blutig nieder. Nun erreichen uns Meldungen, wonach Aung San Suu Kyi teilweise begnadigt werden soll. Und am Telefon ist Hans-Bernd Zöllner. Er ist Theologe, Soziologe und Orientalist vom Zentrum für Buddhismuskunde an der Universität Hamburg. Und er ist ausgewiesener Experte für Myanmar. Er war Anfang des Jahres zuletzt dort. Guten Tag, Herr Zöllner.
Ja, schönen guten Tag, Frau Engels.
Teilbegnadigung für Aung San Suu Kyi. Die meisten Beobachter denken, dass ihre Haftstrafe nur für ein paar Jahre reduziert wird, sie aber nicht freikommen wird. Sehen Sie das auch so?
Das ist so. Die Haftstrafe ist, wie eben richtig gesagt wurde, um 6 Jahre verkürzt worden. Das bleiben noch 27, sie ist 78. Dass ihre politische Karriere ist aller Wahrscheinlichkeit nach ist in jedem Falle zu Ende.
Aung San Suu Kyi, das haben wir auch eben gehört, war zuletzt aus der Einzelhaft gekommen, offenbar in eine Art Hausarrest verlegt worden in einer Regierungsgebäude, so sagt man. Was weiß man darüber, wie es der Friedensnobelpreisträgerin von 1991 geht, sowohl gesundheitlich als auch von ihrem Aktionsradius?
Der Aktionsradius ist absolut limitiert. Gesundheitszustand weiß man nicht. Man kann davon angeben, dass sie sehr gut behandelt wird im Gefängnis, weil das Militär kein Interesse daran hat, dass ihr irgendetwas zustößt. Sie ist ja sozusagen, sie ist die Tochter des Nationalhelden, die Tochter des Begründers des Militärs und wird von dort auf der einen Seite versucht man sie kaltzustellen, auf der anderen Seite versucht man sie gut zu behandeln. Und diese jetzige Teilbegnadigung sozusagen hat im Wesentlichen kosmetische Gründe. Und zwar kosmetische Gründe im Blick auf das Selbstbild des Militärs. Sie verschönern sich selbst, weil sie, das ist meine Analyse nach meinen Forschungen zu diesem zum Land und den Leuten. Sie haben, das Militär hat die das Selbstbild, dass es legitimiert ist, das Land zu führen durch seine guten Taten, die es in der Vergangenheit schon gemacht hat. Das entspricht dem buddhistischen Gesetz des Karma. Karma. Und das Zeichen dafür ist, gestern wurde ein großes Kloster eingeweiht. Heute ist der Beginn von der buddhistischen Fastenzeit, ein hoher Stadtfeiertag. Und mit dieser buddhistischen Zeit, mit diesem Kloster, in dem der Chef der Militärjunta, also der jetzige Regierungschef, teilgenommen haben und so, wird zugleich der größte Marmorbuddha der ganzen Welt gemacht. Und diese symbolischen Taten sind für das Militär ein Zeichen, dass es durch den Buddhismus legitimiert ist zu herrschen, auch wenn das der Mehrheit des Volkes nicht gefällt, weil das eben ein Zeichen ist, dass sie dafür prädestiniert sind.
Ja, das ist für uns Kosmetik. Genau, diese Kosmetik haben Sie beschrieben, die jetzt Ihrer Ansicht nach Anlass für diese Teilbegnadigung ist, die ja auch andere politische Gefangene betrifft. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, keinesfalls ein Signal für einen vielleicht wieder liberaleren Kurs, den die Militärregierung setzen will, sondern da bleibt es bei voller Härte?
Ja, also der Härte des Gesetzes. Das Problem ist, dass in meiner Analyse die Politik in Myanmar seit der Königszeit die Form eines Zweikampfes hat. Es hat 5 Jahre lang gegeben zwischen 2015 und 2020, wo Aung San Suu Kyi und das Militär sozusagen eine Doppelregierung hatten. Die Verfassung, die das Militär selbst gestrickt hat, sieht vor, dass das Militär politisch sehr einflussreich ist und Aung San Suu Kyi war de facto Regierungschef, hatte aber nicht die volle Kontrolle über das Land. Diese 5 Jahre haben offensichtlich nicht zu einer Verständigung geführt zwischen den beiden Führern, ihr auf der einen Seite und Min Aung Hlaing, dem Regierungschef. Das könnte man als eine Art Kommunikationsversagen der beiden führenden Politiker betrachten, bei der sie möglicherweise auch ihren Anteil hat. Weil sie, da stimmen ziemlich alle, die sie auch besser kennen als ich, überein, ziemlich stur ist. Das kam in ihrer Anmoderation ja der Kollegin ja auch zum Ausdruck. Das ist schwer zu verstehen für uns, weil die politische Kultur ein vollkommen anderes Gesicht hat, als wir das gewohnt sind.
Dann schauen wir auf Ihre Eindrücke aus Myanmar. Sie waren ja Anfang des Jahres dort. Wir alle haben noch diese verheerenden Bilder der blutigen Niederschlagungen vor einiger Zeit, der Protestbewegungen dort im Erinnerung. Wie haben Sie dieses Land erlebt? Was macht derzeit noch die Protestbewegung?
Die Protestbewegung hat sich aufgespalten. Ich war natürlich nicht in den Gegenden, in denen es unsicher war. Also der Bürgerkrieg dauert weiterhin an und der hat ja schon 48 zeitgleich mit der Unabhängigkeit geworden, hat aber eine neue Qualität, weil es jetzt die People Defense Forces, also die Volksverteidigungskräfte gibt, die in verschiedenen Gegenden des Landes Teile Stützpunkte haben und gegen das Militär dort kämpfen. Das ist alles sehr, sehr unübersichtlich. Mein Eindruck war, dass dort in Yangon und einer Platz, wo ich hingefahren bin, weit aufs Land in der Nähe der alten Königstadt Bagan, eine gruselige Normalität herrscht. Normalität, weil das Leben, das, soweit ich das beobachtet habe, wie gesagt, nicht in den Zentren des militärischen Konfliktes normal war. Aber über dem Ganzen der Hauch dieser gruseligen Konfrontation zwischen der Militärregierung und großen Teilen des Volkes war. Schwer auf einen Nenner zu bringen, ja.
Was denken Sie, wie wird sich das Land weiterentwickeln? Es ist ja auch die Rede von großen, schweren Wirtschaftskrisen, die das Regime möglicherweise durchaus jetzt zum Einlenken zwingen. Oder denken Sie, gruselige Zustand, den Sie beschreiben, wird einfach noch fortgeschrieben?
Also, was wir jetzt haben, ist eine Art halbwegs unter Kontrolle befindliche Anarchie. Das ist in der Geschichte Myanmars, Birmas schon häufiger passiert und es ist ein Ende überhaupt nicht abzusehen. Ein Einlenken ist und alles, was mit Wirtschaft und so zu tun hat, ist westliches Wunschdenken. Die Wirtschaft, das ist so unser kapitalistisches Modell. Birma war nie ein kapitalistischer Staat. Die buddhistische Wirtschaftsethik ist vollkommen anders als unser. Da wird sich nichts, also nach dem, was man prognostisch machen kann, wird sich nichts ändern.
Wie sollte sich das Ausland gegenüber Myanmar in dieser Situation aufstellen?
Das Ausland, was das westliche Ausgang angeht, hat sich der Westen vollkommen rausgekegelt, weil sie die Situation im Lande, da sage ich so als allwissender, nicht allwissender Wissenschaftler, weil sie das Land nicht verstanden hat und nur mit westlichen Maßstäben daran gegangen ist. Ich denke, es führt kein Weg daran vorbei, in irgendeiner Form einen Dialog mit der Junta zu führen.
Und wenn Sie sagen, der Westen hat sich herausgekegelt, in Anführungszeichen, die Regionalstaaten, die Myanmar umgeben, wie ist das Vorgehen dort?
Ja, ASEAN, also das, was südostasiatische Pendant zur EU, hat das Prinzip keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen. Myanmar ist wieder ein Schmuddelkind. Alle sehen das sehr ungern, was da passiert. Aber die werden nichts machen. Und es gibt im ganz ASEAN, mit kleiner Ausnahme vielleicht von Indonesien und Philippinen ist ein Wackelkandidat, es gibt kein nach unseren Maßstäben wirklich demokratisches Land in Südostasien. Also die Länder sind alle autoritär und das hängt, wie gesagt, mit asiatischer politischer Kultur zusammen.
Hans-Bernd Zöllner, Theologe, Soziologe und Orientalist am Zentrum für Buddhismuskunde an der Universität Hamburg. Wir sprachen über die Entwicklung in Myanmar und die Einordnung der Ankündigung, dass es möglicherweise eine Teilbegnadigung für Aung San Suu Kyi gibt. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Mittag.
Danke.